Das stimmt insoweit, als dass Disney sehr genau wusste, dass er ein immens genaues Qualitätsverständnis hatte, dass er einfach ziemlich genau einschätzen konnte, was das Publikum begeistern würde. Und deshalb gab es im entscheidenden Moment, wenn lange über Dinge diskutiert worden war, nur eine Meinung, die im Hause Disney wirklich gezählt hat, und das war seine eigene. Er wusste aber auch wiederum, wo seine Grenzen lagen. Beispielsweise beim kaufmännischen oder ähnlichen Prinzipien war er nicht so wahnsinnig stark. Das hat er seinem Bruder überlassen, und dessen Macht war in diesen Fragen genauso groß wie die von Walt Disney in den künstlerischen. Das heißt, wenn der Bruder sagte, nein, das wird zu teuer, dann wurde auch einiges nicht so gemacht, wie Disney sich das gern gewünscht hätte.
Und teuer wurde es öfter, denn der Qualitätsanspruch, den Walt an sein Team und seine Filme hatte, bedeutete meist hohe Kosten. Die Anfangssequenz von Pinocchio, die Kamerafahrt durch das verschlafene Dorf hinein in Geppettos Werkstatt, wo dieser gerade Pinocchio baut, kostete schlappe $1,000. Pro Sekunde Film. Der gesamte Film verschlang 2,6 Millionen Dollar. Das waren damals so viel wie heute 40 Millionen. Kaum ein Film war zu jener Zeit so teuer.
Oft wurden ganze, bereits fertige Filmsequenzen wieder verworfen, weil sie Walt nicht gefielen oder nicht in die Konzeption des Filmes passten.
Um teure Arbeitskräfte zu sparen, ließ Disney seine Starzeichner nicht jedes einzelne Bild der Filme selber zeichnen. Sie sollten lediglich zentrale Bilder machen. Die schlechter bezahlten Nachwuchszeichner waren dann dafür zuständig, nach diesen Vorgaben die Zwischenbilder zu erstellen.
Aus dieser Technik heraus entwickelte sich bei Disney etwas, was heute kaum noch aus dem Filmgeschäft wegzudenken ist. Das sogenannte Storyboard. Andreas Platthaus?
Was die davor gemacht haben, das weiß der liebe Gott. Ich weiß es effektiv nicht. Wie man Film plant, ohne ein Storyboard zu haben, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr vorstellbar. Daher war es einfach eine revolutionäre Errungenschaft, die Disney mit diesem ganz simplen Prinzip geschafft hat. Und darum hat sich das im ganzen Filmgeschäft, weiß Gott, nicht nur im Trickfilm durchgesetzt. Es war natürlich beim Trickfilm immer so, dass man Vorzeichnungen machen musste. Einfach um zu sehen, funktioniert das mit diesen Figuren. Man hat erstmal ganz simpel gezeichnete, skizzierte Sequenzen aufgenommen, um zu schauen, stimmt das Verhältnis im Bild, wie bewegen die sich, bevor man dann an die wirkliche Reinzeichnung gegangen ist, um das perfekte Bild hinzubekommen. Und weil man ohnehin diese Vorzeichnungen hatte, ist man dazu übergegangen, eine große Wand freizuräumen im Studio und einfach die Zeichnungen, die man in der Entwicklungsphase gemacht hat, hintereinander an die Wand zu pinnen, um zu gucken, naja, wie läuft das denn? Kriegen wir das überhaupt in eine gewisse Zeit hinein und wie klappt das mit der Dramaturgie und wie müssen wir die Hintergründe zeichnen? Und dann konnte man einfach was austauschen, wenn einem was nicht gefiel.
Der Name Walt Disney ist heute mit zahllosen Innovationen auf dem Gebiet des Animationsfilms und des Films schlechthin verbunden. Doch auch jenseits des Films strahlt der Name Disney. Der Disney-Konzern ist heute einer der größten Unterhaltungskonzerne der Welt. Millionen Besucher strömen jedes Jahr in die Vergnügungsparks Disneyland und Disney World. Perfekte Kombinationen aus Traum und Kommerz. Jedes Kind auf der Welt kennt die Mickey Maus und die Donald Duck Hefte.
Doch die sind eigentlich gar nicht von Walt Disney. Denn als es mit den Heften losging, war Disney zu sehr mit seinen Filmen beschäftigt, als den enormen Markt zu sehen, der mit den Comicstrips zu erobern war.
So geschah etwas Einmaliges. Walt Disney, der seit seiner Enttäuschung mit Oswald the Lucky Rabbit alle Fäden immer in der Hand behalten wollte, ließ fremde Verlage Donald Duck und Mickey Maus Hefte produzieren.
Und so entwickelte sich etwas anderes, etwas Neues und Gewaltiges, das allerdings mit den weichgespülten Disney-Filmen der Ära nach Fantasia ganz und gar nichts zu tun hat. Entenhausen. Ein in sich geschlossenes und ganz neues Universum. Im englischen Original einfach Duckburg.
Federführend für Duckburg war ein Mann, der ursprünglich bei Disneys Filmen für die Figur von Donald Duck zuständig war, Carl Barks.
Das Einzige, was ich in der Literatur kenne, was ich Barks an die Seite stellen würde, ist Marcel Proust, weil der eine ähnlich geschlossene Welt mit ganz enger Anbindung an die Realität und trotzdem vollkommen erkennbar literarisch künstlich geschaffen hat. Also das sind für mich die beiden wirklich großen Erzähler des 20. Jahrhunderts.
Was Up Iwerks für die Disney-Filme ist, ist Carl Barks für die Entenhausen-Comics. Doch ohne einen wäre die unglaubliche Fantasie der beiden nicht geweckt worden. Walt Disney.
Ohne ihn gäbe es nicht die perfekte Verzauberung durch Filme wie Schneewittchen oder Pinocchio. Ohne ihn wäre die Filmgeschichte um etliche technische Neuerungen ärmer. Und ohne ihn hätte es letztlich keine so perfekte Comicstadt wie Entenhausen gegeben. Ein Universum, das ein Zuhause geboten hat für Charaktere, die für viele Kinder und Erwachsene gute Bekannte geworden sind.
Der Hexenmeister des Animationsfilms starb am 15. Dezember 1966, kurz bevor die 68er-Generation Phantasia als Meisterwerk wiederentdeckte und dem Film nachträglich zu seinem gerechtfertigten Ruhm verhalf.
Über Disneys weiteres Verbleiben kursieren allerlei Gerüchte.
Eines besagt, er liege unter dem Dornröschenschloss in Disney World begraben.
Ein anderes, er habe sich in einen Dornröschenschlaf einfrieren lassen, bis die Wunder der Technik ihn wieder wachküssen können.
Man traut Disney einfach alles zu.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.